Olala, der Sex-Podcast mit Pascal Schäfer und Anna Lomberg.
Hallo allerseits. Heute mal ohne Anne, denn Anne ist schwer beschäftigt und bereitet eine Fotoausstellung vor. Wie ihr wisst, fotografiert sie ja erotische Dinge, Paare und einzelne Menschen. Falls ihr euch das anschauen wollt in Berlin, das ist am 25. gibt es ein Opening während der Berlin Art Week in der Fauxpas Collection, Koppenplatz 10. Nun aber hier zu meinem Gast. Wir haben heute hier einen ganz besonderen Gast dabei, nämlich Lissy. Wir haben uns kennengelernt auf dem Pornfilm Festival Berlin und kamen da ins Gespräch, weil sie auch in einem Film mitgewirkt hat. Und genau, ich freue mich erstmal, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch sehr, bei dir sein zu dürfen. Das ist für mich eine besondere Ehrung und auch das erste Mal, dass ich überhaupt zu einem Podcast eingeladen werde. Ja. Von daher ist es für mich auch ein bisschen aufregend und spannend.
Ich bin mit dir aufgeregt.
Danke, da teilen wir ja was ganz Besonderes. Ja, und ich erzähle einfach mal so ein bisschen von mir. Und du hast ja schon gesagt, dass wir uns auf dem Pornfilmfestival begegnet sind. Da habe ich zusammen mit einem befreundeten Filmemacher einen Kurzfilm gedreht über einen Pornofilm mit Menschen mit Behinderung, was eben mit meinem Beruf zu tun hat als Sexualbegleiterin.
Genau.
Und das war für mich wirklich eine ganz spannende Sache, weil ich mir im Grunde genommen über Pornografie und Behinderung so noch gar nicht wirklich Gedanken gemacht habe. Und da kam mein Freund eben auf mich zu, der Filmemacher ist, in Berlin lebt und hat mir den Vorschlag gemacht, ob ich denn mir vorstellen könnte, meine Arbeit als Sexualbegleiterin in Form eines Pornofilms darzustellen, beziehungsweise auch den Anspruch, den ich an meine Arbeit habe, tatsächlich in der Beziehung mit meinen Gästen, nenne ich meine Klienten eher am liebsten, wirklich auf eine seelische Ebene auch zu gehen, also wo wir uns wirklich begegnen, dass sowas auch zwischen uns auf jeden Fall spürbar ist, aber dass es auch im Film und auch in einem Pornofilm sichtbar wird, eben komplett weg von diesen normativen Rumgevögle, was natürlich auch eine in Ordnung ist und eine Erotik und eine Geilheit ausstrahlt, aber einfach meine Arbeit verbindet wirklich eine tiefe Verbindung mit den Menschen, mit denen ich arbeite und das auch zu sehen, dass es mehr ist als wirklich nur über Geld Sex mit jemandem zu haben.
Ja, ich fand diesen Film sehr beeindruckend. Ich kann ja vielleicht kurz was darüber sagen. Also er ist halt auf eine Weise ganz schlicht gefilmt. Das ist quasi, ihr seid das Duo, also du und der Kunde und der Klient, der, sag ich mal, einen Spastik hat oder so.
Ja, genau. Ja.
Und die Kamera dabei.
Ja.
So. Ihr wart wahrscheinlich zu dritt.
Genau, wir waren zu dritt.
Und das merkt man total, das ist quasi... dass ihr die beiden seid, die dann gefilmt werden. Also man spürt auch so diese Anwesenheit der Kamera auf eine Weise, weil ihr jetzt auch keine Profis seid, die das dann quasi Kamera weg, das so inszenieren können. Und genau, es ist ein sehr intimes Porträt und quasi fast ungeschnitten ein Akt, sage ich mal, zwischen euch. Und dann kamen wir irgendwie glücklicherweise danach ins Gespräch, weil ich total interessiert war, was du machst in dem Sinne, also ob das quasi aus dieser Arbeitsrealität heraus entstanden ist, der Film, oder ob du jetzt, keine Ahnung, ganz viele Filme drehst und halt dafür engagiert wurdest. und dann hat sich herausgestellt, dass du das ja schon Ewigkeiten quasi, oder? Also lange Jahre schon als Sexualbegleiterin.
Genau,
also. Vielleicht kannst du so ein bisschen über den Werdegang.
Über meinen Werdegang, ja. Also ganz ehrlich, dass ich jemals sowas machen werde, das ist für mich wirklich ein Wahnsinnsgeschenk. Und dass am Anfang meiner Berufswahl Krankenschwester stand, als junges Mädchen mit 18. Und ich wirklich über diese Ausbildungszeit und die Arbeit im Krankenhaus meine Körperlichkeit immer mehr so entdeckt habe, im Sinne von den Menschen, die ich betreut habe, die Patienten, denen war ich auf eine besondere Weise ja natürlich nah. Mhm. Ich habe sie angefasst, ich habe sie gepflegt, ich habe sie versorgt und habe daraus gesehen, welche Defizite an wirklicher Zuwendung im Krankenhaus sich eben darstellen, in dieser Routine und in diesem, man muss schnell fertig werden und irgendwie die Strecke machen, dass ich mir gedacht habe, die Arbeit, die ich gelernt habe als Ausbildungsberuf, die erscheint mir schon sinnvoll, aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass ich scheinbar auch eine Ausstrahlung auf Menschen hatte, sowohl Frauen als auch Männer, die dieses dieses Haptische war für mich sehr präsent, also dieses Anfassen von Menschen und dass sie mich auch gerne angefasst haben, habe ich als angenehm empfunden. Mhm. Es gab natürlich auch grenzüberschreitendes Anfassen von den Patienten dir gegenüber und habe ich gemerkt, so mit 18, 19, 20 rum, wie schwer mir das noch fällt, eine Grenze für mich zu setzen und mich zu artikulieren, was für mich geht und nicht geht. Hat sich aber im Laufe der Jahre verfestigt, dass ich das definieren konnte und habe mich auch gespürt, dass ich tatsächlich dass ich keine Berührungsängste habe, was Kreatives draus machen könnte. Mhm. Und bin auch tatsächlich aus dem Krankenhausbetrieb irgendwann ausgeschieden. Dann gab es eine Familienphase zwischendrin mit Mann und Kindern und jede Menge Kinder. Also ich habe 6 Kinder insgesamt und das hat ja auch was sehr Körperliches. Ja. Und kam aber so bei dem Gedanken, wieder arbeiten zu wollen, aber nicht mehr in dieser Formation Krankenhaus, eher so ein bisschen in der ambulanten Richtung und kam dann eben auch mit Patienten in Berührung, die diese Qualität von mir, sage ich jetzt mal so, in Berührung zu gehen, jemand eine Körperlichkeit zu schenken, die so wesentlich dazu beiträgt, dass auch die Befindlichkeit sich verbessert, also nicht nur Pillen schlucken, sondern wirklich echter Körperkontakt, Streichen, Zärtlichkeiten, bis hin zu diesem Gefühl, es könnte auch durchaus erotisch passieren, einem Mann einen Katheter zu schieben, der aufgrund von einem Unfall Tetraplegiker war, also bis zum Hals gelähmt, war Polizist und den musste ich dann zu gewissen Uhrzeiten immer im Revier besuchen und in der Behindertentoilette den Katheter schieben, damit er Wasser lassen kann, weil der es von selbst nicht mehr konnte. Und er war das gewöhnt als mechanischen Vorgang. Mhm. Und wir beide hatten irgendwie so eine Wellenlänge miteinander, dass er mir gesagt hat, es ist eigentlich auch ein erotischer Vorgang, könnte man so sehen. Ja. Und das habe ich aufgesogen wie ein Schwamm und habe gedacht, innerlich, wow, das ist jetzt so ein Punkt, wo ich die ganze Zeit so dran rumlaboriere in mir drin. Mhm. Und ich habe einfach gesagt, ja genau. Also das kam so aus mir raus. Ich habe mir das gar nicht vorher überlegt, was ich jetzt darauf antworte oder wenn mal der Tag X kommt. Und dann hab ich gesagt, lass uns probieren. Ja. Also wir haben auch so diese Du-Ebene schon ein bisschen länger miteinander gehabt. Und dann habe ich mir einfach vorgestellt, ich komme jetzt ein bisschen lasziv auf ihm zu und zelebriere diesen Katheter, den ich da raushole. Und so ist es entstanden. Ja. Und für ihn hat dadurch ein Film im Kopf beginnen können. Ein erotischer, sehr geiler Film. Weil er ja nicht mehr fähig war, offensichtlich zu einer Erektion zu kommen. Mhm. Aber der Orgasmus ist in seinem Kopf gewesen. Ja. Wo er, das war so das Schlüsselerlebnis. Und dieses echte Herz, das mir aufgegangen ist, da möchte ich gern weitermachen. Und er hatte tatsächlich, wir haben uns dann auch privat getroffen, hat auch eine Frau gehabt und die wusste einfach von ihrem Mann, dass er da sehr aktiv im Netz unterwegs ist, zu suchen nach sogenannten Sexualbegleiterinnen. Also das gab es schon fest als Begriff, aber ich wusste davon eigentlich noch gar nichts. Ja. Und er war sozusagen mein Lehrmeister im, wie kommt man zu Kontakten und traust du dich auch drüber hinaus, bei mir nicht nur, sondern er hatte dann irgendwie noch jemand, im Freundeskreis auch verunfallt und die Sehnsucht nach Körperlichkeit.
Okay, und dann kam es von einem zum anderen quasi über so eine Mundpropaganda.
Sozusagen, ja. Genau, über Mundpropaganda.
Und das ist quasi bis heute,
bis heute so.
Dass sich quasi das einfach das Netz erweitert hat und man so einen regelmäßigen Stamm an Kunden hat. Und Kundinnen ja auch.
Kundinnen, sehr wichtig, wobei die absolut in der Minderheit sind, leider. Ja. Ich spreche auch jedes Mal in den Einrichtungen die Thematik Frauen an. Also dass ich finde, wo gebt mir eure Frauen, schaut genauer hin, dass die wirklich, wenn die jetzt sich die Wund kratzen oder Depressive, Antidepressiva brauchen, zu überlegen, wäre ein Angebot der Körperlichkeit.
Ich auch eine
Möglichkeit. Und tatsächlich, also es gibt immer mehr Offenheit. Und das war ja auch so mein Anliegen mit dem Film im Grunde, auch nochmal auf den Film zurückzukommen. Ein Tabu in dieser ganzen Pornoszene zu knacken und lebbar zu gestalten, dass Menschen mit Behinderung eine wahnsinnig tolle Sexualität und Geilheit leben wollen und man ihnen sozusagen noch nicht den Fuß in die Tür gestellt hat, dass es dafür Markt geben könnte. So.
Ja, und das scheint ja dann auch also quasi in deiner Geschichte quasi dann perfekt zusammenzukommen, dass du quasi aber auch medizinisch über alles Bescheid weißt.
Genau.
Und quasi diese, du weißt, wie man die Körper anfasst, wie man vielleicht im ich sag mal, Notfall irgendwie handeln muss.
So ist es. Das ist ein absoluter Vorteil. Das haben wir gar nicht gewusst. Erst bei diesem Pornfilmfestival kam eine französische Sexualbegleiterin auf mich zu und hat gesagt, ja, wie ich denn das machen würde. Sie hätte so furchtbare Schwierigkeiten in den Einrichtungen, dass das Pflegepersonal nun kooperativ und sie müsste da mit irgendwelchen Schwerkranken. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie denn eine krankenpflegerische Vorbildung oder sowas hat. Und hat sie Nein gesagt. Ja. Und dann ist mir wirklich so wie Schuppen von den Augen gefallen, dass das ist wie so ein roter Faden hin zu meinem jetzigen Beruf oder Berufung eigentlich auch, würde ich es nennen. Total wichtig und elementar ist, dass ich selbstständig arbeiten kann. Ich brauche dieses Pflegepersonal wirklich nicht, aber die Absprache mit ihnen. Genau. Ich stelle mich auch vor, was ich für eine Qualifikation habe und ich spreche dann auch so, dass sie merken, also mit diesen entsprechenden Fachausdrücken, dass ich das mir jetzt nicht aus den Fingern sauge und bitte darum, dass sie mir entsprechendes Material hinlegen, wie Urinale, Verklebungsmöglichkeiten, Absaugspritzen, weil ich auch einige Menschen mit Dauerbeatmung habe. Ja. Und so bin ich da wirklich autark und alle haben ein gutes Gefühl, dass da jemand ist, der wirklich Ahnung hat und der auch uns rechtzeitig ruft, also das Pflegepersonal rechtzeitig ruft, wenn irgendwas ist, kann die Lage abschätzen von jemandem, wie es dem geht.
Total spannend. Wieder total was.
Aus einem typischen Frauen-Devoten-Beruf ist eigentlich eine wahnsinnig selbstbewusste Richtung entstanden und auch ein Tabubruch möglich. Mhm. Und dass ich tatsächlich mich nicht so weit aus dem Fenster lehne, im Sinne von, wenn es eben um Menschen geht, die angewiesen sind auf Apparate und wirklich Dinge, die sehr filigran sind, wie die zum Teil im Bett liegen, mit x Apparaten um sich rum und Sonden und Infusionen. Mhm. Und dass ich dann auch noch mit meinem Körper da irgendwie zwischen rum so
zwischen den Kabeln.
Ja, genau.
Ja, du hast ja jetzt schon mehrfach so angedeutet, also du hast von Einrichtungen und Pflegepersonal gesprochen. Mhm. Weil erstmal ist das ja so, man denkt dann vielleicht, okay, man geht zu Kunden nach Hause oder so, ne? Aber das nach Hause vieler schwerbehinderten Menschen ist halt auch, dass sie ja in Pflegeheimen leben.
Ja.
Das heißt, da bist du hauptsächlich tätig? Oder?
Bin jetzt gerade am Überlegen, oder hauptsächlich. So. Also von der Anzahl der Gäste an einem Ort bin ich in Einrichtungen viel vertreten. Da habe ich dann zum Beispiel 5, 6, die in einer Einrichtung sind. Da gehe ich dann von Stockwerk zu Stockwerk. Und bin auch viel bei Privatpersonen. Da fahre ich dann praktisch mit dem Auto im Stadtteil von einem Stadtteil zum anderen.
Ja.
Da sind WGs zum Teil, betreute WGs oder Menschen, die zu Hause noch leben. oder eben ganz eigene Wohnungen haben, alleine leben mit Betreuer oder Betreuerinnen, genau. Ja.
Okay, also das heißt, du legst dir irgendwie Routen.
Ja, genau.
Und
verknüpft das. Hat auch eben einen finanziellen Aspekt, klar, weil die Fahrtkosten auch für eine Person recht hoch wären, je nachdem, wo ich hinfahren muss. Ja. Dass ich schaue, dass es wirklich bezahlbar ist für die Menschen, die in der Regel nicht gut aufgestellt sind, was Geld angeht. Also von daher gucke ich immer, wir teilen das Geld dann durch die Anzahl der Gäste.
Ja, genau. Also ja, die meisten leben ja wahrscheinlich von Hartz IV dann und den Pflegegeldern. Ja,
Pflegegelder, genau. Und elterliche Unterstützung.
Ja, ja. Und man schaut dann, wo man irgendwie was abknapsen kann.
Ja, das ist die Regel, das stimmt.
Ja. Und wie kam es, dass du, also ich für mich, ich hatte ja dir erzählt, dass ich seit über 10 Jahren ja auch als Escort arbeite. Ja. Und da gab es auch irgendwann so den Punkt, wo man so für sich versteht, vielleicht sollte ich auch noch mehr damit machen, in dem Sinne damit nach außen gehen, an die Öffentlichkeit in dem Sinne, weil jetzt bei mir in meinem Fall war es, dass man merkt, es gibt kaum die Stories männlicher Sexarbeiter, quasi zum Beispiel. Und meistens geht es darum, junge Studentinnen verdienen sich Geld dazu und so. Und was war bei dir so der Moment, wo du gemerkt hast, dass du darüber erzählen möchtest oder was zeigen möchtest, jetzt mit dem Film zum Beispiel?
Ich kann es gar nicht unbedingt genau für mich festmachen, dass ich diesen Wunsch verspürt habe, oh, jetzt ist der Punkt und jetzt muss ich mal gucken, wer da irgendwie in Frage kommt. Ich würde sagen, dass es so eine unbewusste Entlanghangelung an diesem roten Faden, der sich so durch mein Leben zieht, dass so eine Station nach der anderen, wenn sie dran ist, sich zeigt. Mhm. Und ich spüre es aber auch sozusagen. Also ich habe mit vielen Gästen drüber sprechen können, dass sie diese Not mir auch genannt haben, so in dieser Ecke zu stehen und dieses Tabu nach Sexualität immer noch so wahnsinnig dicke Mauern hat und sie gerne Ideen verwirklichen würden, wie zum Beispiel einen Film drehen über das, was ich mache, mit ihnen zusammen. Und wir haben da so rumgesponnen, wie das aussehen könnte. Und über diese Geschichten, die ich mit meinen Gästen so ersponnen habe, hat sich dann eben der Freund gemeldet, der Filme macht. Und dessen Freund wiederum auch in diesem Behindertensektor arbeitet, der ihn so ein bisschen drauf gestoßen hat, willst du nicht mal die Lissi fragen, ob sie vielleicht Lust hätte, sowas und so zu machen. Und dann hat sich der Kreis so geschlossen für eine Vorbereitung in mir selber schon. Und dann kam es eben zu diesem Film und auch vorher schon die Themen in Schulen. Also ich bin öfters auch gefragt worden, ob ich in Heilerziehungspflegeschulen Unterricht gebe zum Thema Sexualbegleitung. Und eben auch diesen Tabubruch im Unterricht selber, dass es ein großes Thema ist, dass das Pflegepersonal und die Schüler in dem Fall so oft das Gefühl haben, übergriffig behandelt zu werden durch ihre zu Betreuenden. Oder sie würden ja gerne jemandem zum Beispiel helfen beim Onanieren, aber das ist total, das ist verboten. Das dürfen die tatsächlich nicht. Ja. Und diese Not, diesen Zwiespalt zu spüren, ich weiß, was der jetzt oder die jetzt braucht, aber mir sind die Hände gebunden. Mhm. Oder jemand anders hat auch schon gesagt, ich habe mich so geekelt, wollte den frisch machen. Ja. Und der hat dann abgespritzt und ich fand es so eklig und ich habe so eine Wut gehabt. Ja. Und einfach auch zu sehen, in welchem Alter zum Teil auch die Schüler sind. Also wo man. Ja, und es war einen tollen Unterricht mit denen, dass wir ans Eingemachte insofern gekommen sind, dass in so einem Moment, wo ich als Sexualbegleiterin einen Unterricht oder einen Workshop gestalte, die eigene Sexualität von jedem Einzelnen plötzlich präsent ist. Wo stehe ich denn eigentlich? Wie bin ich denn mit meiner Sexualität? Welchen Sozialisationen unterliege ich denn? Ja. Oder wie bin ich so geprägt, dass es für mich Tabus gibt?
Würde ich mit einer behinderten Person
super interessant.
Ja, und, total. Wie muss man sich das also vorstellen? Es hat sich ja eben in den Einrichtungen erstmal nach einem sehr vertrauensvollen Verhältnis angehört, also das jetzt natürlich über Jahre etabliert ist und so, aber sicherlich gibt es ja da auch Geschichten, wo quasi diese Nähe zum Pflegeberuf und so vielleicht für Leute dann auch, also fürs, wahrscheinlich fürs Personal eher oder die Leitung, quasi auch ein Problem ist, oder? Also gab es da so Momente, wo das eigentlich dann nicht akzeptiert wurde? Oder?
Also meinst du, also dass ich Krankenschwester war, oder genau, das haben sie so ein bisschen, wie soll ich sagen, eher so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, so wie wenn es nicht existieren will, weil ich bin Sexualbegleiterin und ich wurde so ein bisschen stigmatisiert, wobei ich gemerkt habe, das können sie ja machen, aber das hat mich nicht negativ berührt. Ich habe es nur interessant gefunden, dass ich zum Beispiel jemandem die Hand geben wollte, mich vorstellen wollte beim Pflegepersonal und er mir die Hand verweigert hat. Und es ging einfach darum, Sexualbegleiterinnen sind Prostituierte.
Ja.
Und das fand ich auch total interessant. Das hat mich sogar geehrt irgendwie, weil ich eben eine Prostituierte als unglaubliche Bereicherung und wichtig für die Gesellschaft finde. Und es ging einfach so drum, muss ich jetzt so jemanden klar machen, was ich eigentlich mache oder wie ich es mache? In dem Rahmen, wenn ich meine Gäste besuche, sicher nicht. Außer ich biete auch Gespräche an, also dass wir so ein Nachgespräch haben oder ein Vorgespräch, dass ich nicht einfach komme und wieder gehe. Da gibt es Einrichtungen, die sind da sehr dran interessiert und eben andere, die das überhaupt nicht wollen, so nach dem Motto, das ist jetzt eine Prostituierte, kommt und geht.
Ja,
so.
Ja.
Also Gott sei Dank habe ich aber die letzte Variante eher ganz selten.
Okay.
Ja, da bin ich total froh.
Ja. Und wie ist, ich meine, dass du eingeladen wirst in wie heißt es, Heilerziehungspflegeschulen.
Langes Wort.
Ja. Ist ja schon ein wahnsinniger Schritt, dass sie das sehen, dass das quasi, dass Sexarbeit auch eine Form von, ja, Care-Arbeit irgendwie ist. Mhm. Ne? Was der Pflegeberuf, also das irgendwie auch Teil von Pflegeberufen irgendwie ist. Und wie ist denn deine eigene Situation? Also wie stabil, wie gut eingebettet oder wie prekär ist die Arbeitssituation in dem Sinne? Also ist das irgendwie in einer Form irgendwie ganz mal anerkannt oder so? Oder hast du, ist das jetzt mit dem neuen Prostituierten-Schutzgesetz, fällst du ja auch darunter wahrscheinlich? Mhm. So, also kannst du da so ein bisschen über diese Art formelle Arbeitsrealität sprechen?
Ja, also die formelle Arbeitsrealität ist so, dass ich aufgrund meiner Familiensituation nicht in diesem großen Rahmen arbeiten kann, wie jetzt zum Beispiel meine Kollegin in Hamburg, mit der ich auch so, wir coachen uns gegenseitig und sie war ja auch im Grunde genommen auch eine meiner Lehrerinnen. Mhm. Und sie habe ich übers Netz gefunden. Mhm. Ich habe mir immer gewünscht, eine Frau zu haben, die mich sozusagen mitnimmt, dass ich nicht so ganz alleine wurschtel. Und sie ist wirklich so komplett selbstständig, dass es natürlich auch über das Finanzamt und so weiter alles verbucht wird. Und sie hat mir ihren Steuerberater auch empfohlen, dass ich mit ihm einfach mal abspreche, wie viel ich arbeite und in welcher Form ich mich anmelden muss oder eben noch in diesem Zwischenraum mich befinde.
Ja.
Und es ist bei mir in der Tat so, da ich eben noch relativ junge Kinder habe, bin ich noch in so einem Familienverband nötig. Ja. Meine Kollegin ist es nicht mehr, deren Kinder sind schon erwachsen. Und deswegen kann sie auch ohne Rücksicht, sage ich jetzt mal, auf irgendwelche Schutzbefohlenen Vollzeit oder vollarbeiten, wie sie will. Und ich denke, das wird in der Zukunft mein Wunsch sein oder darauf arbeite ich hin, dass, wenn ich da familiär nicht mehr gebunden bin, komplett mich da auch selbstständig mache. Jetzt ist es oft so, dass ich mit Einrichtungen zum Beispiel einen sogenannten Vertrag habe, sozial- und sozialversicherungsfrei und steuerfrei zu arbeiten, bis zu einem gewissen Betrag.
Ja.
Genau.
Ja.
Okay. Und in diesem Rahmen bewege ich mich eigentlich, dass ich einfach gucke, dass ich sozusagen in dem Bereich so lange arbeite, bis ich voll losgelöst von diesen Familienformsachen bin.
Also ich finde das wirklich erstaunlich, dass die Einrichtungen wirklich so kooperativ sind. Irgendwie hätte man es nicht gedacht, das ist natürlich nicht jede Einrichtung so. Das
ja,
sind jetzt natürlich
ja.
die, die es machen wollen. Ne?
Genau, richtig.
Aber das ist ja sicherlich ein Thema, was über die nächsten Jahre auch total relevant wird. Vielleicht auch in der Diskussion ums Prostituierten-Schutzgesetz, was sind eigentlich die Realitäten der Sexarbeiterinnen, wo man ja eigentlich schon auf total etablierte Formen der Zusammenarbeit zum Beispiel, ne, wo es nicht darum geht, okay, jeder macht sein eigenes Ding irgendwie. Ja. Also ich sag mal, der Podcast ist ja von Ulala gesponsert oder von Ulala ausgehend initiiert und Ulala ist ja, sag ich mal, so eine klassische Dating-Situation. Ne? Also wahrscheinlich würde das ja für Sexualbegleitung gar nicht so einfach funktionieren.
Wie meinst du?
Naja, man ist halt auf dem Handy und man fügt irgendwie als Kunde ein Date ein und so sagt, ich suche für morgen 17 Uhr jemanden für zwei Stunden oder so und kann das und das zahlen und dann sehen die Frauen das und können sich darauf melden.
Okay.
Also das ist so die Idee. Aber das ist natürlich dann nicht jedermanns oder jeder Fraus Sexarbeiter-Realität, ne, die so zu arbeiten. Also das ist ja, das ist total spannend auf diese, wie du es erzählst, diese extrem stabilen und langfristigen und regelmäßigen Besuche.
Genau, dass ich, richtig, dass ich die im Grunde planen muss, meine Routen planen muss. Wenn ich nach Süddeutschland fahre, dann fahre ich morgens um 6:30 los an einem Samstag und arbeite dann im Grunde genommen ab frühestens ab 8:30, 9 und dann aber wirklich bis 24 Uhr. Und dann muss ich noch nach Hause fahren. Das heißt auch, da komme ich 2:30 nachts nach Hause. Mhm. Aber das mache ich wirklich nicht jedes Wochenende. Das ist, wäre zu viel auf jeden Fall. Aber das ist wirklich so eine Runde, die ich auch unter der Woche nicht machen kann, weil ich da eben in diesem Familienverband gebraucht werde. Und deswegen habe ich dieses Wochenende, da übernimmt sozusagen dann mein Mann die Kinder und die Tiere und so weiter.
Ja.
Und ich kann mich zum Teil so ein bisschen daten, wie du es eben beschrieben hast. Es gibt auch Menschen mit Behinderung, die haben so Sprachcomputer und können aufgrund dessen, dass sie gar nichts bewegen können oder mit Augenbewegungen, können wir uns per WhatsApp trotzdem daten. Ich werde dann gefragt, ob ich kann, ganz spontan, und wenn ich irgendwas einflechten kann, und dann mache ich das auch auf die Art und Weise.
Ach schön. Ja. Ja, Wahnsinn. Und hast du jetzt, sag ich mal, weitere Pläne? Also ich meine, wir sprechen ja jetzt auch in dem Podcast. Ich glaube, das ist das für, wahrscheinlich für dich das erste Mal, dass du so öffentlich darüber sprichst. Gibt es weitere Pläne, noch irgendwie mit dem Thema öffentlich zu arbeiten?
Wir haben vor, der Freund und ich, mit dem ich diesen Film gedreht habe, und auch mit meinem Gast, der mit mir zusammen diesen Kurzpornofilm gedreht hat, dass wir gerne weiterdrehen wollen, und zwar jetzt im Sommer, und haben uns vorgestellt, nach draußen zu gehen. Also nicht im Raum, sondern dass wir uns einfach ein schönes Ambiente draußen suchen und da auch so ein bisschen einen kleinen Film mit einem Thema, also dass wir so ein bisschen eine Inszenierung auch machen.
Ja, also mit Handlung.
Mit Handlung, genau. Es war ja so ein bisschen in dem Film auch, also mein Gast hat sich gewünscht, dass ich mich so ein bisschen rokokomäßig mit so einem Korsett und so ein bisschen verkleide. Und dass wir sowas jetzt vielleicht noch ein bisschen mit einer Handlung verknüpfen. Und das ist jetzt so unsere Planung für dieses Jahr. Und das
der
wird
soll
sicherlich
dann
stattfinden.
Der soll wahrscheinlich dann auch im Oktober dann auf dem Pornfilm
laufen. Das wäre sehr schön.
Ja. Und kann man den ersten Film eigentlich jetzt irgendwo anschauen, so online? Kann man den irgendwo kaufen?
Oder da braucht es immer die Einverständniserklärung von uns allen, dass er sozusagen gesehen werden darf. Und er ist eben nicht verkommerzialisiert, sondern eben in diesem geschützten Rahmen.
Von Festivals.
In Festivals, genau. Ja. Und er wird aber jetzt auch gezeigt in Lausanne. Und da hat der Freund mich dazu eingeladen. Und ich finde es toll, würde ich auch gerne mit ihm hingehen, dass er dort gezeigt wird.
Ja, dann vielleicht der Aufruf an alle, die den Podcast hören, den Film schauen wollen, nach Lausanne zu reisen. Genau. Lausanne ist eine schöne Stadt.
Ja,
an einem schönen See.
Ja.
Das ist ja, glaube ich, auch im Sommer jetzt, ne, das Festival.
Ja, ist im Sommer. Ist
perfekt.
Ich glaube,
okay. Ja, dann lassen wir es vielleicht dabei. Ich danke dir, dass du vorbeigekommen bist. Du bist ja extra hier auch nach Berlin gereist. Da danke ich dir sehr für.
Und Berlin ist ja auch eine Reise wert.
Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank.